Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen.
Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast wieder für euch eingeladen. Und zwar ja, dreht es sich heute um das Thema PTBS, Assistenzhunde. Ja, Hunde sind für mich persönlich auch immer ein sehr wichtiger Anker im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Ich habe von klein an Hunde. Und von daher war es mir ein großes Anliegen, auch zu diesem Thema mal eine Folge ja, aufzunehmen, ein Interview zu führen. Und wie der Zufall es so will, via Instagram bin ich tatsächlich an eine, ja, an einen Interviewgast geraten. Ich glaube, es, ja, der sehr, sehr gut darüber berichten kann. Und zwar habe ich eingeladen die Carina Starneck. Carina führt eine Hundeschule, besser gesagt eine Assistenzhundeschule in der Nähe von Osnabrück und Münster. Und ja, ich heiße dich willkommen, Carina. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wie der Zufall das immer so will. Empfohlen von einer ja, Instagram-Nutzerin, die auch einen PTBS-Assistenzhund hat, bin ich auf deine Seite gekommen und war vom ersten Moment an total angetan, weil ja, ihr tatsächlich nicht nur, und das sieht man schon eurer Seite an, nicht nur Hunde ausbildet, sondern auch die Menschen dazu. Und ja, ich würde dich gerne mal bitten, erstmal etwas über dich, über deinen Werdegang zu berichten und wie du auf dieses Thema Assistenzhunde, Hundeausbildung generell gekommen bist.
Ja, ich bin da tatsächlich auch durch Zufall so ein bisschen reingeschlittert, möchte ich jetzt mal sagen. Ursprünglich komme ich eigentlich aus der Pädagogik. Ich bin gelernte Erzieherin, habe von Anfang an seit 1999 quasi in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Immer so die Schnittstelle Pädagogik-Therapie, also Trauma begleitet mich seitdem schon ja, tagtäglich in meinem Berufsalltag, habe mich da auch stetig weitergebildet und habe mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen in dem Bereich gearbeitet. Ja, und habe dann, das muss ich überlegen, ich glaube 2006 meine Weiterbildung gemacht in der tiergestützten sozialen Arbeit, habe mit Pferden ganz viel gearbeitet, also auch Traumabereich und Pferde. Also Tiere waren schon immer unsers und 2012 ist meine Tochter an Diabetes erkrankt. Das ging erst ganz gut, aber irgendwann wurde das ein bisschen schwierig und dann habe ich so ein bisschen geguckt, welche Möglichkeiten es gibt, da ein bisschen Sicherheit reinzubringen in den Alltag. Naja, und wie der Zufall das so will, habe ich dann entdeckt, dass es Assistenzhunde für Diabetiker gibt und habe direkt gedacht, das ist unsers. Also wenn nicht bei uns ein Hund, wo dann? Habe mit einer Trainerin telefoniert und habe direkt das Gefühl gehabt, boah, ne, der Job, das wäre so meins. Ich habe gerne in der Jugendhilfe gearbeitet. Was mir aber fehlte, war das Individuelle, weil ich immer mit Gruppen oder überwiegend mit Gruppen gearbeitet habe. Und das war mir zu wenig individuell, zu wenig Zeit. Ja, und dann habe ich mich direkt schlau gemacht. Und noch während wir unsere Hündin ausgebildet haben, habe ich dann auch angefangen, bei der ATN das Studium zum Assistenzhundetrainer zu machen. Da wiederum habe ich dann, zwar nur in einem Nebensatz, aber habe ich erfahren, dass es halt auch im Traumabereich Hunde gibt. Mhm. Leider kam das Thema da ein bisschen kurz. Aber dadurch, dass ich selber ja recht fit im Traumabereich war und auch im Tiergestützen, konnte ich da ganz gut selber ganz viel Zusammenhänge herstellen. Und so war mein Wunsch ganz schnell klar, Hunde für Diabetiker und im Traumabereich auszubilden. Und habe dann nach dem Studium auch recht schnell die Hundeschule gegründet und vor allem eigenes Konzept entwickelt, weil das, was es so auf dem Markt gab, das war einfach, das entsprach nicht so meinen Vorstellungen und nicht meinen Erfahrungen, die ich so gemacht hatte in der Arbeit mit Mensch und Tier. Ja, und so ist dann Humani mit einem ganz eigenen Konzept entstanden.
Und schon kräftig gewachsen, wie ich auf der Homepage gelesen habe, dass ihr schon insgesamt 6 Trainerinnen seid mit dir zusammen. Und das ist schon keine Ein-Frau-Organisation mehr.
Nee, dabei war es eigentlich so geplant, muss ich sagen. Das hat sich alles irgendwie durch Zufall so entwickelt. Irgendwie sind auch alle zufällig bei uns gelandet und es ist gut so, wie es ist. Ja, und wir haben viel, also mittlerweile hat sich auch rumgesprochen, nach welchem Konzept wir arbeiten. Und somit landen bei uns auch wirklich die Leute, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, die auch an sich arbeiten wollen und die nicht nur einen Hund mit gewissen Aufgaben haben möchten. Ja, und somit arbeiten wir sehr ganzheitlich, würde ich das Ganze mal nennen. Also es beschränkt sich nicht nur auf das Hundetraining, sondern wir haben tatsächlich auch den Menschen im Blick, seine Möglichkeiten, aber halt auch seine Ziele.
Ja, das sieht man direkt eurer Seite auch an. Also das fand ich gut. Als ich dann noch deine Vita dazu gelesen habe, auch ja, du hast dich ja tatsächlich auch im Bereich Trauma wirklich ausgiebig fortgebildet. Und ja, das gehört einfach auch dazu. Also dass man das komplette Paket da sieht, Mensch und Tier. Das ist ja, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz.
Ja, und das ist mir auch weiterhin wichtig, auch bei den Mitarbeitern. Ne? Die kriegen auch ihre Weiterbildung gesponsert von uns im Traumabereich. Wir arbeiten ja mit dem Tore Volkwarzen zusammen. Der ist regelmäßig da für Seminare. Und da besuchen die Kollegen dann halt auch Weiterbildungen, damit wir alle uns stetig weiterentwickeln. Und das Thema Trauma ist einfach faszinierend und so tiefgründig. Da kann man auch nicht auslernen, würde ich behaupten. Aktuell habe ich auch wieder eine Weiterbildung bei ihm gestartet. Ich werde auch nicht satt bei dem Thema.
Ja, es ist sehr facettenreich und hat halt auch, wenn man sieht, was man da für Erfolge dann auch oder was man den Betroffenen auch ermöglichen kann, gerade durch auch die Arbeit, die ihr sicherlich macht, wenn man dann die Fortschritte sieht, wenn dann, ja, das ist einfach ja, ganz tolle Arbeit.
Ja, also wir sind alle hellauf begeistert tatsächlich selber immer wieder, wenn der Mensch selber möchte. Also wenn jemand nicht möchte, dann können auch wir nichts erreichen, das ist einfach so. Aber wir haben ganz, ganz viele tolle Leute, die zu uns kommen und die einfach sagen, ich will was ändern, ich möchte vorankommen und die dann halt auch mit dem Hund gemeinsam es schaffen, dann halt eigene Grenzen zu überschreiten und somit neue Erfahrungen zu machen. Und unser Ziel ist es dann tatsächlich langfristig auch neurobiologisch da was zu ändern, durch immer wieder neue positive Erfahrungen mit dem Hund, dass es irgendwann auch gar nicht mehr nötig ist, dass man den Hund mitnimmt. Hm. Also ich bekomme mittlerweile Nachrichten von Teams, die schon vor 2 Jahren bei uns Prüfungen gemacht haben, also seitdem schon nicht mehr bei uns sind und mir jetzt schon langsam schreiben, dass dann, boah, ich kann auch schon ohne Hund einkaufen gehen. Also da, dass man da sieht, so die entwickeln sich immer noch weiter und die machen sich nicht vom Hund abhängig, sondern der Hund ist wirklich eine Übergangslösung, um überhaupt erstmal wieder einen Schritt vor die Tür zu setzen, um einen Schritt in den Lebensmittelladen zu setzen. Einfach eine Hilfe, um ein bisschen wieder in die Eigenständigkeit zu kommen und um positive Erfahrungen zu machen.
Ja, das kann ich nur absolut ja, bestätigen. Ich habe, wie gesagt, also ich bin mit Hunden aufgewachsen und dann nur so im Rahmen meines Studiums, da hatte ich natürlich keinen. Und dann war ich Anfang 20 und habe mir ja relativ sofort, als ich so ein bisschen selbstständiger war, einen Hund geholt. Und es war so ein klassischer Tierheimhund und ja, das war, im Nachhinein war es so ein bisschen mein Lebensretter, weil das noch Phasen waren, wo es mir wirklich sehr schlecht ging zeitweise und ja, teilweise meine Außenwelt auch gesagt hat, wie willst du überhaupt für einen Hund sorgen? Komm doch erstmal selber mit dir klar. Aber dass ich diesen Hund hatte, war Gold wert, weil ich zum einen diese Verantwortlichkeit für den Hund, die sich dadurch entwickelt hat, und auch er hat mir auch diese Sicherheit gegeben. Also ich bin plötzlich wieder, habe Dinge gemacht, die ich vorher auch nicht mehr gemacht hatte, weil ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Und dieses Rauskommen und auch, ja, das hatte so viele Vorteile. Also deshalb bin ich von dem Thema schon immer fasziniert. Und eine Zeit lang, es ist mir schon vor 10 Jahren circa auch mal begegnet, das Thema, hatte ich auch überlegt, mir später vielleicht mal einen ausgebildeten Hund oder eine Ausbildung zu machen mit einem Hund. Aber ja, ich bin jetzt wieder bei einem kleinen Tierschutzhund gelandet, der im Endeffekt, an dem ich jetzt wieder wachsen kann und ja, ganz ohne Ausbildung. Aber deshalb, also diese Effekte, die kenne ich halt am eigenen Leib, die so ein Hund haben kann. Und ja.
Aber das, was du sagst, ist, viele sagen, ne, wie soll denn ein Betroffener überhaupt einen Hund großziehen oder halten oder für den sorgen? Das finde ich so schade. Das höre ich ganz, ganz häufig. Ich meine, klar, die Leute, die sich überlegen, ich brauche einen Assistenzhund, der wirklich gezielt ausgebildet ist, die haben große Probleme im Alltag. Aber das ist das, wenn man sich mit Trauma nicht auskennt. Dann glaubt man, also steckt man die in eine Schublade und sagt direkt, sie können das nicht. Und das finde ich sehr schade. Und da gucken wir eher, wie kann er es schaffen, ja, damit er mit dem Hund wächst. Und das ist gigantisch, was mit Unterstützung und mit, dass man eben gemeinsam auch guckt, wie kann man das hinkriegen, was ist das Minimum, was braucht der Hund auch, aber wie können wir es dann auch steigern? Und das ist machbar. Dadurch, das bedingt sich ja gegenseitig, dadurch, dass der Hund dann ja auch Hilfe bietet, geht ja auch wieder mehr.
Ja, also den Effekt habe ich damals am eigenen Leib gespürt. Und also ich könnte es mir inzwischen nicht mehr ohne Hund vorstellen. Ja, das ist einfach... Ja, auch aus, selbst schon ohne Ausbildung war es jetzt wirklich ein kleiner Lebensretter und deshalb brenne ich da auf das Thema so. Und von daher, dass das jetzt so in professionelle Hände auch noch, ne, aus professionellen Händen möglich ist, ist umso besser. Und ja, vielleicht magst du mir erzählen, wie tatsächlich auch ja, Mensch und Hund zusammenfinden und wie die Ausbildung auch läuft von so einem PTBS-Assistenzhund.
Ja, also ich kann ja jetzt nur von uns berichten, weil in Deutschland ist ja nichts geregelt. Jede Assistenz in der Schule hat ja so seine eigenen Konzepte und Methoden. Daher berichte ich jetzt mal von uns. Wie gesagt, wir haben ja auch diese psychosoziale Beratung mit drin und deswegen starten wir auch immer erstmal mit einem ganz unverbindlichen Erstgespräch, wo wir auch einfach mal gucken, sind wir überhaupt die passende Anlaufstelle? Ja, bei uns sind Leute gut aufgehoben, die wirklich sagen, ich will was tun, ich will über meine Grenzen gehen. Und die sich bewusst Gedanken machen, welche Ziele möchte ich eigentlich auch erreichen. Und damit starten wir eigentlich so in dem Erstgespräch, dass wir gucken, wie sieht der Alltag eigentlich aus? Wo sind meine Probleme? Was kann ich schaffen? Was kann ich nicht schaffen? Was möchte ich wieder schaffen? Möchte ich vielleicht langfristig wieder arbeiten gehen? Ist nachts einfach das Problem, dass ich nicht schlafen kann und deswegen über Tag keine Kraft habe? Solche Geschichten. Und dann gucken wir wirklich gezielt, an welchen Stellen könnte ein Hund wie helfen, mit welchen Aufgaben. Und da achten wir schon drauf, dass wir eben keine Aufgaben trainieren, die den Betroffenen eigentlich in der Erkrankung halten. Das heißt, bei uns kommen manche Leute an, die haben dann YouTube oder irgendwo haben sie sich über Assistenzhunde informiert, sagen dann, kommen mit einer Bestellliste an und sagen, ich möchte, dass der Hund diese und jene Aufgaben lernt. Wo wir dann durchaus ab und zu sagen, ja, die Aufgaben machen Sinn, aber die Aufgabe zum Beispiel nicht. Also wir trainieren ganz, 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 ganz selten zum Beispiel die Aufgabe, dass der Hund einen Betroffenen bei einer Panikattacke aus dem Laden führt. Ja, was ja eigentlich im Internet findet man das ständig als typische Aufgabe. Und wir wägen da tatsächlich ab, ist das förderlich für die Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch nicht. Und wenn wir feststellen, das ist es in diesem Fall nicht, dann trainieren wir die Aufgabe auch nicht. Aber es gibt auch durchaus Betroffene, wo es Sinn macht. Also man kann das nicht pauschalisieren. Aber das klamüsern wir dann ein bisschen auseinander und sagen das den Betroffenen im Erstgespräch auch dann. Und ja, manche sind dann darüber erschrocken, fangen bei uns vielleicht die Ausbildung auch nicht an. Das ist aber dann auch in Ordnung. Das ist ja nicht falsch. Manche sagen dann, ja, stimmt, ne, das macht total Sinn. Und ich möchte ja gar nicht in meiner Panik bleiben und wissen, dass ich dann plötzlich draußen stehe, sondern ich möchte es ja eigentlich schaffen. Ich möchte diesen Ladenbesuch zu Ende bringen. Ja? Und dann gucken wir nach Alternativen. Was kann denn der Hund stattdessen lernen? Ja. Also wie komme ich aus der Panik wieder raus und wie kann ich diese Grenze überschreiten, dass ich immer den Laden verlasse, weil dann habe ich ja immer noch nicht eingekauft. Ja, und das wollen wir mit denen dann erreichen. Und ja, wenn nach diesem Erstgespräch dann, ja, ich sag mal, das so geklärt ist, so wie wir arbeiten und der Betroffene sagt, ja, das ist der Weg, den ich einschlagen möchte. Ich möchte nicht nur einen Hund mit Aufgaben, sondern ich möchte auch selber was tun. Ja, dann guckt man halt, dass man die Finanzierung klärt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, liegt immer so ein bisschen ja auch an der Ursache der Erkrankung. Also es gibt den Fonds für sexuellen Missbrauch in Berlin, wenn man da unter die Kriterien fällt, stehen die Chancen ganz gut, dass die das genehmigen. Ansonsten gibt es auch ab und zu die Möglichkeit über die Eingliederungshilfe, wenn man da Bedarf hat, aber in der Regel, da geht es ja darum, dass man 6 Monate bereits erkrankt ist. Das ist ja bei den meisten auch der Fall, wenn sie sich einen Assistenzhund holen und dass sie halt Einschränkungen in ja, gewissen Bereichen einfach haben. Das ist aber im Prinzip auch meistens gegeben. Und dadurch, dass wir ja dieses Konzept haben, wo es nicht um rein Assistenzhund-Ausbildung geht, sondern wirklich auch diesen pädagogisch-therapeutischen Teil damit drin haben, stehen die Chancen gut, dass das auch über die Eingliederungshilfe funktionieren kann, dass die Kosten übernommen werden. Muss man aber auch für kämpfen. Also dadurch, dass wir in Deutschland nichts geregelt haben, wird das nicht einfach so durchgewunken. Also das bedeutet schon mal immer ein bisschen Arbeit, Anträge stellen, Formulare ausfüllen, Widerspruch einlegen. Da empfiehlt es sich dann immer noch mal, es gibt ja diese unabhängigen Teilhabeberatungsstellen mittlerweile, sich da einfach auch noch mal beraten zu lassen. Die wissen das häufig auch noch mal ganz gut, wie man das dann anstellt.
Ist das eigentlich bei allen Assistenzhunden dann ähnlich schwierig? Oder gibt es zum Beispiel bei Diabetiker-Assistenzhunden oder anderen einfache Möglichkeiten, die Ausbildung zu finanzieren?
Ja, es gibt im Prinzip nicht wirklich. Also die Blindenführhunde, die fallen halt raus. Die haben eine ganz andere Geschichte. Die sind ja auch im Hilfsmittelkatalog mit aufgeführt. Ansonsten ist es halt eher schwierig bei allen eigentlich. Manche behaupten ja, dass die Diabetikerhunde über die Krankenkassen, aber auch das ist schwierig. Also wir haben einen Hund, da läuft das Verfahren allerdings noch, weil alle ja wieder in Widerspruch gehen, wo rein theoretisch die Krankenkasse den PTBS-Assistenzhund zahlen müsste. Aber die wehren sich ja bis zum letzten Stand. Keine Ahnung, ob es wirklich jetzt immer weiter positiv durch jede Distanz durchgeht. Die sind schon recht weit. Also wenn das so ein Präzedenzfall wird, dann wäre es natürlich super, ne?
Ja, wäre für alle Betroffenen natürlich schön. Also weil, wie gesagt, die positiven Effekte, die Unterstützung, die so ein Hund bieten kann, die sind ja schon enorm.
Ja, und wie gesagt, wenn man das gescheit halt angeht und nicht nutzt, um in der Erkrankung zu bleiben. Also es gibt halt auch, aber das ist halt das Problem in Deutschland, es ist noch nichts geregelt. Es gibt ja nicht ein Konzept, sondern es gibt ja im Prinzip alles. Und so gibt es das, was persönlichkeitsentwicklungsfördernd ist, und es gibt das, was eher kontraproduktiv ist. Aber da wiederum, ja, da beißt sich im Moment die Katze ein bisschen in den Schwanz. Die Kostenträger sagen, solange das so chaotisch ist, können wir das auch nicht einfach zahlen. Aber solange auch nichts geregelt ist, wird es auch alles Mögliche an Trainern geben. Halt eben auch die, die einfach aus dem Hundetraining kommen. Also wir haben Kunden, die haben vorher woanders Hunde trainiert, wo einfach der Hundetrainer gedacht hat, ach, das kann ich auch. Ich gucke mir mal eben die YouTube-Videos an, welche Aufgaben muss der Hund können. Die Aufgaben trainieren ist ja auch nicht das Kunststück. Grundstück ist Trauma zu verstehen, ja, und zu verstehen, was braucht der Mensch eigentlich, um wieder teilhaben zu können und nicht um in seiner Erkrankung zu bleiben und zu stagnieren.
Ja.
Weil bei Stagnation kann ich Krankenkassen verstehen, warum die das dann nicht bezahlen.
Ja, das ist, wird sicherlich noch eine, ja, es ist ein schwieriges Feld. Was immerhin gibt es ja einige, zum Beispiel den Fonds oder so, die das ermöglichen. Das ist ja schon mal ein kleiner Anfang, wenn auch wirklich nur Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist halt nicht ganz aussichtslos. Und jeder, der da, ich glaube, Interesse hat und wirklich sich informieren will, ist dann bei euch auch an einer guten Stelle, um das vielleicht auch abzuklären.
Ja, also ich sag mal, für Kinder, Jugendliche bilden wir teilweise ja auch schon Hunde im Traumabereich aus. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Stiftungen, die Ansprechpartner sind. Also ich sag mal, für unter 18-Jährige ist es häufig noch einfacher, eine Finanzierung zu bekommen. Aber das ist in allen Bereichen, egal ob es jetzt im Traumabereich ist oder halt Diabetes, Autismus, Epilepsie, Gehörlos. Also für Kinder stehen die Chancen eigentlich sehr gut, dass man da eine Finanzierung oder eine Unterstützung der Finanzierung einfach auch bekommt.
Ist auf jeden Fall immer ein Weg wert, das auch abzuklären. Also nicht allein schon an der Kostenfrage irgendwo zu scheitern, wenn man da an dem Thema einfach auch interessiert ist.
Es gibt wirklich gute Chancen. Es ist halt Arbeit, ne? Und es muss Hand und Fuß haben. Und man kann nicht nur irgendwo hingehen zu einer Stelle und sagen, hier, ich möchte den Assistenzhund, der kostet das und das, bezahlt mal, sondern da muss halt ein Konzept hinterstehen. Und wenn das gut ist und man das gut begründen kann, dann stehen die Chancen auch gut.
Genau. Und wie geht es dann weiter? Wie finden dann Hund und Mensch zusammen? Das ist dann so die nächste spannende Frage.
Genau. Also wir gucken dann tatsächlich, wenn die Finanzierung geklärt ist, dass wir erstmal gucken, welche Rasse, beziehungsweise meistens läuft das schon parallel. Man hat ja auch schon so Vorstellungen. Da gibt es jetzt auch nicht die Rasse, die dann geeignet ist, sondern die muss zu dem Menschen passen. Ja, also der eine ist eher der Retriever-Typ, der andere ist eher der Hütehund-Typ, der andere möchte vielleicht was Kleines, ja, der nächste möchte die Dogge, ist auch nicht der typische Assistenzhund ist, aber es ist machbar. Ja, und da gucken wir einfach, wir empfehlen schon so ein bisschen, ja, welche Grundgeschichten sollte man auf jeden Fall beachten, aber dann geht es ganz viel einfach auch nach, möchte der Mensch, ja, also was möchte der, weil der muss zu Hause mit dem Hund zusammenleben über ganz viele Jahre. Und wenn ich jetzt jemanden einen Pudel empfehle, aber der mag Pudel überhaupt nicht, dann wird er damit nicht glücklich werden, auch wenn der Pudel sonst vielleicht ein toller Hund ist. Ja, also das ist eine Geschmackssache. Es kommen auch Mischlinge in Frage. So, und da wägen wir halt alles erstmal ab, so Charakter, und was sucht man? Und dann guckt man einfach auch mal, wo ist ein Wurf? Dann guckt man, wie sind die Züchter drauf? Sind die Züchter bereit, noch keinem anderen Interessenten erstmal einen Hund zu versprechen, sondern eine gewisse Zeit die Welten zu beobachten? Also wir freuen uns immer über Züchter, die jetzt nicht sagen, hier an Tag XY, ihr könnt gerne einmal vorbeikommen, macht mal einmal einen Test und dann müssen wir aussuchen. Sondern wir schwören eher darauf, die Welpen über einen längeren Zeitraum zu beobachten, um dann einfach ja so ein längeres Bild zu haben und nicht eine Tagesverfassung von dem Hund. Und dann ergibt sich häufig, was wir so empfehlen, was der Züchter empfiehlt. Letztendlich muss der Betroffene dann aber selber sagen, ja, die Chemie zu diesem Hund passt jetzt auch. Und dann zieht er ein. Also häufig als Welpe. Wenn man sagt, Welpe geht nicht, weil ich kriege das mit der Stubenreinheit nicht hin oder da sind zu große Einschränkungen, einen Welpen groß zu ziehen, dann entweder guckt man, ob der Züchter den Welpen noch ein bisschen länger behält, um diese Themen schon mal vorzutrainieren, oder man guckt nach einem älteren Hund.
Also das würde auch gehen, einen älteren Hund auch noch letztlich in die Ausbildung zu nehmen.
Genau, manche haben ja auch schon einen älteren Hund, der ist vielleicht 3 oder 4 und wenn der geeignet ist, dann, also für das, was er dann können muss, das haben wir ja vorher dann erarbeitet, dann ist das durchaus auch möglich. So.
Was sind denn so die Fähigkeiten, die ein PTBS-Hund grundsätzlich erlernen kann? Ihr sagt, das ist klar individuell auf den Menschen bezogen, aber was ist so das Spektrum? Also was von wo bis wo geht das circa?
Von den Aufgaben her jetzt?
Genau,
Also ich nehme mal so die Klassiker, die häufig so mit drin sind. Also das ist einmal das Blocken, wo der Hund eine gewisse Position lernt. Das kann vorne, hinten, rechts, links vom Menschen sein. Und die Positionen sehen auch unterschiedlich aus bei den Hunden. Der eine steht, der andere sitzt mit dem Blick nach hinten. Das ist ganz unterschiedlich. Dient einfach dazu, dass man sagt, ich positioniere den Hund da und dann kann mir da niemand auf die Pelle rücken.
Distanz, also ja, klar. Ja.
Wenn jetzt zu Corona-Zeiten freuen sich alle, weil sie den Hund im Laden gerade nicht mehr so brauchen, weil alle Sicherheitsabstand halten. Das ist natürlich gerade eine Traumsituation, aber wir wissen alle, wenn Corona irgendwann vorbei ist, dann hat man die Leute gerade so in der Einkaufsschlange dann wieder im Nacken hängen. Und da hilft es einfach, wenn der Hund da nur sitzt. Der soll nichts Böses machen, der soll auch nicht böse gucken oder knurren, das darf er auch gar nicht. Aber er soll da einfach sitzen, damit da einfach zwangsläufig ein bisschen Abstand ist. Weil auf den Hund stellt sich meistens keiner. Dann haben wir eine Aufgabe, ja, bei uns heißt die häufig safe, da positioniert der Hund sich zwischen den Beinen und hat halt auch Körperkontakt, dient der Beruhigung und dass man so im Hier und Jetzt bleibt und sich spürt. Ja, dann haben wir häufig noch so Notfalltasche holen oder Notfallknopf drücken. Also sollte man doch mal in einer Dissoziation sein, dass der Hund dann Hilfe holen kann. Ist dann häufig kombiniert mit, ich sag mal, so einer Armbanduhr oder sowas, wo auch GPS dann drin ist. Dann kann zum Beispiel, wenn der Hund, also ich hatte es bei einer Kundin von uns, da war das dann auch so, dass der Hund dann quasi sich auf das Armband gestellt hat und dann war das verbunden mit dem Handy. Und dann hat das Handy quasi den Partner angerufen und dadurch, dass auch GPS drin war, wusste der dann ganz genau, wo er dann hin muss. So konnte der Hund dann quasi Hilfe holen und so war es möglich, dass diese Person quasi sich alleine draußen wieder aufhält, was vorher nicht ansatzweise denkbar war, weil Dissoziationen am Anfang noch ganz, ganz schlimm waren. Mittlerweile brauchen sie den Knopf nicht mehr wirklich, aber das ist ja auch gut so. Aber für den Anfang war das einfach wichtig, ja, einfach um eine Absicherung zu haben, weil das Schlimmste, was immer passieren kann, man rutscht in die Dissoziation, liegt da am Straßenrand und dann wird direkt der Krankenwagen gerufen und macht das Ganze eigentlich nur schlimmer. Haben sie das dann ein bisschen minimieren können und auch die Angst nehmen können, alleine rauszugehen und dann erst kleine Kreise und immer größer. Also das ist ein Team, was auch schon fertig ist, was ich gerade im Kopf habe und das ist so schön zu sehen. Also die ist jahrelang vorher, hat die nicht die Wohnung verlassen. Mittlerweile hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen, fährt alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln, geht einkaufen, da ist alles wieder machbar.
Ja, Wahnsinn. Ja, das knüpft ja so ein bisschen an meinen ersten Traumaanker Sicherheit auch an, ne? Dass man es schafft tatsächlich so eine äußere Sicherheit, ne? Wie dieses wirklich Distanz schaffen auch, dass man sich draußen wieder bewegen kann, was vorher undenkbar war, dass man da äußere Sicherheit, aber halt auch diese ja innere Sicherheit, wenn es wirklich möglich ist, durch Körperkontakt, also wirklich auch diese Dissoziationsprozesse oder so zu minimieren oder vielleicht sogar ganz zu unterbinden, das ist so Gold wert für die Betroffenen.
Ja, also genau, also wir nutzen da natürlich auch so ein bisschen die ganzen Hormone, wie wir die Hunde dann einsetzen und auch Angst minimieren, ne? Panik minimieren, Panikattacken zu reduzieren oder dann in der Panik wieder runterzufahren, eben nicht aus dem Laden raus zu müssen, ja, sondern zu sagen, es gibt was, der Hund kann das trotz, wenn die Panik anfängt, regulieren und somit kann man es schaffen. Das ist halt so mit ein Ziel.
Wie meinst du das mit, ihr nutzt die Hormone? Meinst
du das? Ja, letztendlich durch diese Körperkontaktgeschichten wird ja im menschlichen Körper auch was ausgelöst. Also wenn der Hund zum Beispiel schleckt, ja, oder sich einfach nur an einen drückt, dann passiert ja auch was in uns drin.
Und die Hunde können das wahrnehmen.
Die Hunde können das wahrnehmen und wie gesagt, die können es auch auslösen. Die können Oxytocin, Serotonin, Ausschüttungen beeinflussen. Da muss man nur wissen, in welchen Situationen was und man muss die Hunde drauf trainieren, halt auch eben wann.
Immer so. Ja, total spannend. Finde ich gerade ganz interessant, weil ich mit meinem eigenen Hund gerade so ein Ding habe, wenn ich wirklich Angst bekomme, dass er das sofort merkt und sofort nicht mehr weitergeht zum Beispiel. Das ist so verblüffend wie Hexerei manchmal, aber das erklärt es jetzt deutlich besser, ja.
Ja, und die nehmen das wahr und jetzt ist das Kunststück, dann zu gucken, was bräuchtest du in der Situation? Ist es das, dass dein Hund dich bremst oder hindert er dich dann sogar dann irgendwas zu tun, sondern könnte dein Hund eine Aufgabe lernen, die dich jetzt befähigt, in der Angst trotzdem das zu tun.
Spannend. Ja, gut, ich bin ja schon weiter. Ich nehme die kurz wahr und dann wollte ich weitergehen. Also ich hatte gerade letzte Woche so eine Situation. Ich sehe jemanden und habe so ganz etwas sehr Negatives mit demjenigen. Und wirklich in dem Moment bleibt er wie angewurzelt stehen, obwohl wir da immer ständig lang gehen und will keinen Millimeter weitergehen. Also das war schon sehr, ich bin soweit, ich habe es klar wahrgenommen und eingeordnet, gesagt, hey komm, ich gehe da vorbei. Aber bei ihm war das was ganz anderes ausgelöst in dem Moment.
Genau, und bei Leuten, die noch nicht so weit sind, kann man dann eben gucken, ne? Was brauchen die dann, um weitergehen zu können? Ja? Und letztendlich nutzen wir die Hunde auch, die eigene Wahrnehmung zu schulen. Ne? Auch so was Richtung Dissoziationen und sowas geht, dass man, dass der Hund recht frühzeitig eben schon sagt, da ist was im Anmarsch. Und dass man dann quasi selber auch gucken kann, was brauche ich jetzt, um nicht noch weiter reinzurutschen. Und da kann durchaus der Hund dann auch eine Aufgabe lernen und unterstützend tätig sein. Es kann aber auch was anderes sein, was man dann irgendwie macht, was man sagt, was einem hilft. Ja, also man soll sich nicht vom Hund abhängig machen. Das ist nicht unser Ziel, also dass der Hund alle Arbeit abnimmt, sondern es ist wirklich eine Kombi und eine Zusammenarbeit. Deswegen sagen wir auch immer Assistenzhunde-Team. Ja, also man arbeitet wirklich im Team und nicht der Hund arbeitet für den Menschen. Und auch nicht der Mensch muss alles für den Hund im Blick behalten, sondern es ist wirklich einfach eine Teamarbeit. Und der Mensch muss auch an sich arbeiten. Ohne dem geht es zumindest bei uns nicht.
Ja, das ist natürlich das absolute Ziel, ne? Dass man dann auch nicht sich darauf verlässt, nur der Hund, der hilft mir in jeder Situation. Das geht halt auch nicht. Also gleichzeitig, aber ich habe auch zu der Zeit damals auch den Effekt gehabt, allein in die Therapiestunden zum Beispiel den Hund mitnehmen zu können. Da hatte ich das Glück, auch ich hatte halt, obwohl ich keinen ausgebildeten Hund hatte, hat das meine erste Therapeutin auch ganz entspannt gesehen und ich konnte ihn mitnehmen. Und das gab allein in so einem Setting so viel mehr Sicherheit in dem Moment, mich gewissen Themen auch zu stellen, weil ich wusste, der Hund ist auch im Raum. Und das ist war Gold wert für die Zeit, also absolut.
Wir haben auch viele Therapeuten, die sich wünschen, dass die Hunde dann mitkommen tatsächlich, weil sie feststellen, dass sie in der Therapie plötzlich weiterkommen. Weil dadurch, dass der Hund eben regulieren hilft, kann man häufig ja tiefer in die Themen auch rein. Und der Therapeut nimmt, dadurch, dass er den Hund auch lesen kann, ja auch ganz häufig ganz schnell wahr, ne, wo fängt es an zu kippen. Und kann dann auch ganz anders drauf achten. Und wir haben viele Therapeuten, also wir arbeiten ja auch mit den Therapeuten häufig zusammen und wo wir genau diese Sachen halt auch besprechen, ne, wo man eben guckt, wie reagiert der Hund, wie kann er dann einfach auch helfen und unterstützen. Es gibt auch Leute, die sagen, boah, ich packe das nicht, ich nehme den Hund extra nicht mit zur Therapie, weil es ist dann so ein bisschen Selbstschutz. Ist aber phasenbedingt auch in Ordnung. So, und da muss man bei jedem Einzelnen gucken. Also das darf man nicht bewerten, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, sondern ich finde, man muss bei jedem selber den Prozess einfach gerade sehen und ab und zu braucht man ja auch mal ein bisschen mehr Ruhe und kann nicht nur tief rein. Und da ist dann der Therapeut einfach auch gefragt zu gucken, ne? Macht es mit Hund gerade Sinn, macht es ohne Hund Sinn? Und das ist mega spannend und auch das Feedback, was wir von den Therapeuten kriegen, wo wir wirklich häufig hören, die sagen, boah, wir kommen viel weiter in der Therapie, ne? Wir haben hier Grenzen überschritten, da haben wir sonst jahrelang dran gearbeitet, einfach weil der Hund unterstützend tätig ist. Also der ist ein guter Teamkollege.
Wahnsinn. Also es ist total beeindruckend, was da einfach alles dadurch möglich ist. Kann man grob sagen, wie lange es dauert, bis so ein Team zusammenwächst oder ist das wirklich sehr individuell? Also gibt es so eine Grundausbildungsdauer? Gibt's
sowas? Wir haben eine Grundausbildungsdauer von 1,5 Jahren. Wobei wir mal sagen, 1,5 bis 2 Jahre braucht der Hund ja auch. Ich meine, dann ist er immer noch nicht ganz aus der Pubertät raus, aber das Schlimmste ist vorbei. Aber bis dahin sind die Teams bei uns eigentlich so weit, dass die super gut in der Theorie und Praxis Hundetraining drin sind. Ja, also da wirklich auch wissen, selbst wenn sie sich jetzt selber noch was beibringen wollen, die wissen wie, weil wir von der Pika auf auch die Theorie so ein bisschen vermitteln, dass man wirklich das Wesen Hund versteht und letztendlich die Bindung, das ist das Erste, womit wir ja auch anfangen, ne? Worauf wir achten, also die entsteht verhältnismäßig schnell und auch die Aufgaben, mal mehr, mal weniger schnell, klar, da muss der Hund noch so die ganze Sozialisierung durchlaufen, da ist halt ein Unterschied, also wir sind nicht die Hundeschule, die sagt, bis zur 16. Woche muss jeder mit dem Hund Bahn gefahren sein und alles Mögliche dem Hund gezeigt haben, Klar ist das ein sensibles Zeitfenster für den Hund und es ist super, wenn der da diese Erfahrung positiv knüpft. Mhm. Aber da gucken wir von Person zu Person, weil wenn der Mensch selber unsicher ist, kann er dem Hund nicht die Sicherheit geben. Mhm. Und dann dauert es bei manchen Hunden einfach ein bisschen länger, bis sie gewisse Situationen einfach erlebt haben, gut abgespeichert haben. Aber mhm. uns ist lieber, das dauert länger. Es gibt negative Erfahrungen in diesen ersten 16 Wochen, hm. weil das ist dann auch richtig tief drin und hm. das ist das, was wir halt nicht gebrauchen können. Da unterstützen wir aber auch bei, wir machen auch Situationen gemeinsam, wenn das gewünscht ist, ne? Dass man sagt, man fährt mal zusammen Bahn oder sowas. Hm. Ist ja dann Training auch wieder für den Menschen und für den Hund und daher liegt das immer so ein bisschen ja wirklich an dem Gespann. Ne? Also hm. wir haben auch durchaus Teams, die sind dann auch mal 3 Jahre bei uns. Das ist dann zwar schon extrem lange, mhm. Aber die brauchten einfach diese Zeit. Nicht, weil der Hund doof ist oder der Mensch doof ist, ja, sondern weil einfach so viele Themen waren und alles ein bisschen länger gedauert hat, weil die Angst vielleicht noch so groß war. Äußere Umstände auch nochmal reinspielen, das ist ja auch immer die Frage. Manche haben gute Unterstützung von Mitmenschen, von Freunden, von Familie. Manche stehen da alleine und ich kenne halt auch Teams, da gerätscht Familie eher nochmal in die Ausbildung rein und verhindert. Hm. Und dann dauert es natürlich einfach länger, weil man noch ganz andere Baustellen hat. Hm. So, und daher ist das, wir schreiben es nicht vor und wir planen meistens erstmal so 1,5 bis 2 Jahre. Hm. Und dann gucken wir, manche verkürzen auch, dann geht es plötzlich viel schneller. Ne, das ist auch in Ordnung. Hm. Und bei manchen verlängern wir dann halt einfach. Aber da sind wir ganz flexibel und gucken, was derjenige so braucht.
Ja, das finde ich gerade bei eurem Konzept wirklich so ja, auffallend. Also gut, ich habe jetzt nicht viele andere Seiten irgendwie verglichen, aber das hat mir sofort zugesagt. Also wenn ich nochmal irgendwie in die Verlegenheit komme und doch nochmal mir einen Hund, einen jungen Hund vielleicht auch anschaffe, dann wäre es echt eine Option, da auch wirklich in die Richtung zu gehen. Ne? Das geht doch deutlich. Also das kann man überhaupt nicht ansatzweise mit Hundeschule vergleichen. Da, die hatten wir auch durch, aber das ist nun ein ganz, ganz anderes Thema, ganz anderes Level. Hm.
Nee, also ich finde, wenn man ein bisschen Verständnis im Traumabereich hat, dann versteht man, dass diese Standard-Dinger und alles so nach Schublade, dass das gar nicht funktionieren kann, weil Trauma ist so vielfältig. Hm. Da muss man schon individuell gucken und da kann man nicht sagen, nur weil der Hund die und die Entwicklungszeit hat, dauert so und so lange, hm. weil es geht nicht nur nach den Fähigkeiten des Hundes, sondern wir müssen im Prinzip den Menschen und den Hund beide betrachten. Und die sind beide individuell und wenn einer davon ein bisschen langsamer ist, dann ist das auch in Ordnung. Dann mhm. passt der andere sich an und jeder bekommt seine Zeit. Ja, und auch mhm. die Unterstützung, die er braucht. Mhm. Also wir haben auch Teams, die kommen alle 2 Wochen. Wir haben auch Teams, die kommen nur alle 4 Wochen, weil sie uns gar nicht so viel brauchen. Ne? Und mhm. da auch da gucken wir, was ist einfach erforderlich und dann passen wir das Ganze an.
Nee, das ist wirklich... Ja, ich kann jedem nur Mut machen, wer sich ein bisschen für dieses Thema oder so eine Intention, manchmal hat man ja auch so eine Intention, was einem helfen könnte, was für einen das Richtige wäre. Und jeder, der sich, glaube ich, für dieses Thema interessiert, sollte da auch nachgehen, weil da so viel Potenzial auch drin steckt. Und ja, da können wirklich Tiere ja solche wichtigen Begleiter sein und finde ich deshalb ganz toll, dass also ne, dass ihr das so auch vorantreibt und ja da so gute Arbeit drin leistet. Also ohne ne, das finde ich ehrenwert. Das ist richtig super, weil gerade das Thema Trauma oft so nebenher ja und noch nicht so auch weder öffentlich noch auch teilweise medizinisch nicht so ganz wahrgenommen wird. Fängt ja schon an, dass viele Betroffene auch sehr, sehr spät erst richtig diagnostiziert werden. Und deshalb, da vergeht schon oft sehr viel Zeit. Und ja, wenn man das so ein bisschen irgendwann unterstützen kann, oh, ja, nein, ich muss gucken, aber mein Zweithund, ich habe sogar 2, der liegt hier ganz brav. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die ihr da macht. Ihr habt verschiedene Standorte. Kannst du noch mal kurz sagen, wo ihr zu finden seid, wer jetzt zum Beispiel Interesse hat?
Ja, also der Hauptstandort, der ist in Niedersachsen, in Glandorf, das ist zwischen Münster und Osnabrück. Das ist auch so der größte. Da sind wir mit 4 Trainern tatsächlich auch, aber nicht alle in Vollzeit. Und dann haben wir noch einen Standort in Baden-Württemberg, in Staatsach. Das kennt aber wahrscheinlich niemand, das ist so ein ganz kleines Örtchen. Beziehungsweise sind alle in kleinen Örtchen. Also die Orte an sich kennt, glaube ich, niemand. Das ist ja so eine Stunde unterhalb von Stuttgart im Prinzip noch. Da ist meine Kollegin zuständig, weil die wohnt da unten. Die habe ich, wie gesagt, die ist auch zufällig bei uns mit reingeschlittert, die hat das Studium mit mir gemacht und hat dann, ich glaube, 2 Jahre, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, erst bei uns in Glandorf mitgearbeitet, war dann immer mal Wochenende da und hatte ihre Teams. Ja, und irgendwann war der Wunsch, das natürlich ein bisschen ortsnah bei ihr zu machen, und so ist der Standort da dann entstanden. Und ja, im Prinzip einen ähnlichen Werdegang hatten wir dann mit unserem dritten Standort in Thüringen, in Wendehausen. Das ist eine Kollegin, die hat zwar nicht mit mir studiert, aber auch bei der ATN, und die hat ein Seminar bei uns in Glandorf, und da habe ich die kennengelernt, und mir irgendwie passte das, und dann sind wir so in Kontakt getreten, und die hat auch erst auch grob 2 Jahre bei uns Teams betreut in Glandorf und hat dann, ich glaube, Anfang letzten Jahres den Standort in Thüringen, dann haben wir angefangen, da so ein bisschen aufzubauen, damit sie auch ortsnah quasi arbeiten kann. Und einfach, wir haben auch immer Anfragen gehabt, so aus ganz Deutschland. Also vorher bin ich häufig dann mal nach Baden-Württemberg runter fürs Training. Aber das ist halt auch anstrengend. Und dann haben wir gesagt, wenn es sich doch so ergibt und wir Trainer haben, die da auch vor Ort in der Ecke leben, dann können wir da auch einen Standort machen. Die anderen beiden Standorte sind nicht so riesig, weil das immer nur eine Person auch ist. Der größte Standort und der Hauptstandort ist und bleibt hier bei uns in Niedersachsen.
Ja, aber es ist ja super, dass sich das so ein bisschen verteilt, dass ja gerade auch für Betroffene, die ja oft, um gute Therapie zu bekommen oder gute Möglichkeiten haben wollen, ja auch oft weit fahren müssen. Und Traumatherapeuten gibt es ja auch, zumindest gute, auch jetzt ja manchmal einfach nur in Ballungsgebieten oder so. Also, und von daher ist es doch schön, dass ihr euch so ein bisschen verteilen könnt. Vielleicht kommen ja auch noch mehr dazu.
Ja, grundsätzlich reicht es erstmal so. Muss ja auch alles irgendwie organisiert werden. Aber so fühlt sich's gerade gut und stimmig an. Ist ja auch nett verteilt. Klar, hier und da gibt es immer noch mal Leute, die dann so mittig drin sitzen und zu allen Standorten doch noch eine weite Anreise haben. Aber ich glaube, dass wir eigentlich schon gut abdecken können. Ja, und wir arbeiten auch immer noch großflächig. Also wir haben ganz viele Leute aus München zum Beispiel auch. Ne? Die haben auch noch eine weite Anreise nach Baden-Württemberg dann. Es scheint wirklich nicht viel Vergleichbares zu geben. Also finde ich eigentlich sehr schade.
Ja, das ist es auch, ja.
Aber ja, wir können nicht alles abdecken. Dann irgendwann geht die Qualität flöten, und das wollen wir halt auch nicht, ne?
Genau, nein, also von daher, ja, und wie gesagt, wer das wirklich in Kauf nimmt, da zeigt auch sich das Interesse halt, dass diejenigen das auch wirklich ernst meinen, und das ist ja auch für euch auch das Wichtigste, dass die Motivation auch wirklich hoch ist, das auch durchzuführen.
Ja, weil das sage ich jedem am Anfang auch, der Weg ist nicht einfach, ne? Also erstens hat man so ein kleines Lebewesen, was da im Alltag noch rumspringt, und als Welpe, jeder, der schon mal einen Welpen hatte, weiß, das ist halt auch nicht einfach. Ja, also man fängt ja bei null quasi an, Sitzplatz, Fuß, Stubenreinheit. Die beißen einem erst noch in die Finger und in die Socken und alles, was denen so vor die Schnute kommt. Dann muss man regelmäßig mit denen auch irgendwie raus, und wenn man dann eh schon Schwierigkeiten hat, rauszugehen, ist das doppelt so anstrengend wie jemand, der einfach auch gerne rausgeht. Das heißt, man muss ständig an sich und seinen Themen arbeiten, über eigene Grenzen gehen, und das schlaucht halt schon. Ne? Und das ist gerade so, ich sag mal, das erste halbe Jahr ist verdammt anstrengend, also für den Betroffenen, für uns auch, weil wir ja mit Rat und Tat auch zur Seite stehen. Aber wir wissen halt auch, es lohnt sich. Ja? Und wir motivieren dann auch, es wirklich durchzuziehen. Und wir haben viele, die erst gedacht haben, boah, ich gebe den Hund wieder ab. Und die dann doch es aber durchziehen und nachher sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte, auch wenn der Weg hart war.
Ja, das ist schon ein ganz wunderbares Schlusswort im Endeffekt. Also ich kann wirklich jeden ermutigen, sich bei euch zu melden, wenn er da wirklich Interesse hat an dem Thema. Und ich glaube, ihr seid eine sehr, sehr gute Anlaufstelle dafür.
Danke.
Ja, von daher, wenn du keine weiteren Fragen hast oder so, würde ich sagen, ich habe zu danken für dieses Interview und freue mich, dass das zustande gekommen ist.
Ja, schön, dass du uns gefunden hast, an uns gedacht hast und uns deine Zeit hier geschenkt hast.
Gleichfalls. Dankeschön.
Dann bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war mein Interview mit Carina, und alle weiteren Infos zu ihrer Hundeschule findet ihr unter www.hum-ani.de. Ja, und scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen, wenn euch das Thema interessiert, und ich freue mich wie immer über Feedback von euch und wünsche euch einen schönen Tag. Bye, bye.